ARD Sounds.
Also man kann ja Feminismus auch definieren, man will allen Männern den Pimmel abschneiden. So, dann würde ich auch sagen, da gehe ich jetzt auch nicht mit, weil es ist ja auch also voll viel Arbeit.
Ich höre ja gern zu zurzeit. Das ist an einem Podcast vielleicht ein bisschen verschwendet, aber hey.
Ach, wäre mal die ganze Generation über uns in Therapie gegangen, dann müsste unsere Generation das vielleicht nicht tun.
Je lauter die Welt, desto leiser werde ich gerade.
Extra 3. Bosettis Woche.
The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men.
The path of the righteous man is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men.
Ja, verrückte Welt. Der amerikanische Kriegsminister zitiert aus Versehen aus Pulp Fiction statt aus der Bibel. Und ich habe einen schrecklichen Verdacht. Könnte es sein, ich traue mich gar nicht, das auszusprechen, ihr würdet mich bestimmt für verrückt erklären, aber könnte es sein, dass die Regierung in den USA gar nicht so bibeltreu ist, wie sie behauptet? Nein, ist unmöglich, oder? Bosettis Woche ist das hier, der Extra 3 Podcast. Mein Name ist Sarah Bosetti und ich freue mich sehr, denn ich darf mich heute mit diesem sicherlich sehr bibelfesten Mann unterhalten.
Ja, ich mache seit 20 Jahren politisches Kabarett. Und wenn man davon ausgeht, dass politisches Kabarett die Welt verbessern will und man sich die aktuelle Welt jetzt mal nach meinem 20-jährigen Wirken anschaut, dann kann man schon zu dem Schluss kommen, politisches Kabarett ist für den Arsch.
Die Identität von Banksy ist gelüftet. Und es ist Friedrich Merz. Ja, weil er aktiv das Stadtbild verschönern wollte. Das Sondervermögen war so nicht gedacht. Jetzt mal ernsthaft, 86% zweckentfremdet. Das ist ja fast eine Leistung. 86%, als würde meine Freundin mich zum Bäcker schicken, dann komme ich heim mit zwei Brezen und einem frischen Motorrad. Und ich würde sagen, kommen wir mal zu einer guten Nachricht. Donald Trump. Da muss ich auch selber lachen. Donald Trump hat sich wieder erwartet, und das ist die gute Nachricht, nicht selbst einen Oscar verliehen.
Dass da beim Friedrich nicht so ein Trara gemacht wird, aber bei mir kochen die Mütter so völlig über al dente raus. Mein Problem ist also rein als Klaus, ich komme aus Parodien oft nicht mehr raus, außer jemand klatscht. Also vielleicht könnt ihr mir mal...
Klaus von Wagner ist heute da. Hi. Bist du da?
Hallo, hi.
Wo bist du?
Ich bin da. Ich bin hier.
Es ist ein bisschen verwirrend, wenn man nicht weiß, dass wir nicht in einem Raum sitzen. Wir sitzen nicht in einem Raum. Sonst
das
wäre
stimmt.
Die Frage, wo bist du, sehr lustig gewesen, als hättest du dich während dieses Zusammenschnitts unter dem Tisch versteckt.
Ja, ich wollte gerade sagen, da wäre meine Fähigkeit zum Verstecken wäre exorbitant großartig.
Ja, ja. Du bist ja auch ein kleiner Mensch. Du kannst dich ja sehr gut unter Tischen verstecken, einfach.
Ich kann mich sehr gut falten. Ich muss durch meine langen Beine, musste ich jahrelang mich falten. Ich bin im Falten. Ja, ja.
Lernt man das, wenn man groß ist, sich zu falten?
Ja, und zu entschuldigen. Also immer, wenn Leute mir auf die Füße steigen, sage ich immer, ich habe so große Füße.
Ja. Wie schön. Pleaser. Ja, wie schön. Dinge, die nicht, also, ne? Du kannst Dinge, die andere Menschen nicht können. Sag mal, du hast gerade, also du hast das nicht gerade gesagt, aber in diesem Zusammenschnitt hast du gesagt, Kabarett ist für den Arsch. Ist das so? Glaubst du das wirklich?
Naja, das ist der Ausgangspunkt gewesen für das aktuelle Programm. Also ein bisschen zu gucken, oh, jetzt hat man halt 10 Jahre so eine Fernsehsendung gemacht mit sehr viel, ne, immer wieder versucht, Debatten anzureichern mit, sag ich mal, qualitativ höherwertigen Argumenten, als die so ausgetauscht worden sind. Und man war auf der Bühne und dann guckt man sich die Welt so an und im ersten Moment erschrickt man und denkt sich, und dann muss man natürlich zugeben, also meine Einflussmöglichkeit ist ja begrenzt und deswegen darf man sich da nicht so hochhängen. Aber es ist der Ausgangspunkt zu fragen, was bringt es eigentlich jetzt noch zu überzeichnen? Also welche Rolle hat die Satire in so einer verrückten Welt? Weil alle, das ist ja jetzt schon zum Sprichwort geworden, ne? Die Welt ist so verrückt, man braucht gar keine Satire mehr. Die Welt ist Satire schon in sich, was nicht stimmt, weil Satire ist immer noch eine Verformung, Überformung und zumindest ein künstlerischer Umgang damit. Also irgendeine Form von Prozess und Verarbeitung muss schon noch stattgefunden haben.
Deswegen, naja, wobei, also wenn man jetzt Pete Hegseth zuhört, wie er angeblich aus der Bibel zitiert, dann denkt man schon, ja, was soll ich denn da als Satirikerin jetzt noch machen? Ne? Also wo ist da noch meine Aufgabe? Ich finde schon, dass einige von ihnen uns den Job mit wegnehmen. Ich finde aber erstmal total cool, dass du sagst, ja, der Satz, Kabarett ist für den Arsch, war mein Ausgangspunkt für ein neues Programm. Das ist schon schön, oder? Leute, Kabarett ist für den Arsch, hier ist mein neues Programm.
Ja, so fange ich immer an. Ich glaube, die Welt braucht kein neues Kabarettprogramm. Warum, Klaus, willst du eins schreiben? Und das ist meistens so ein Jahr lang, trage ich das mit mir rum. Also ich bin eigentlich, obwohl ich jetzt hier in einem Podcast bin, aber ich bin selten in sowas, ich bin nicht so ein, ich habe nicht so ein, das klingt mir Sendungsbedürfnis manchmal oder zur Zeit. Ich weiß nicht, je lauter die Welt, desto leiser werde ich gerade.
Ah, verständlich. Aber auch schade in dem Zusammenhang. Ansonsten schätze ich ja Menschen mit weniger Sendungsbewusstsein eigentlich sehr. Ich glaube, dass wir alle, all wir Bühnenmenschen da ja durchaus schuldig sind. Ne? Ich will mich da gar nicht ausnehmen, aber
ja.
Naja. Ich erinnere mich, weil du gerade gesagt hast, macht man 10 Jahre diese Fernsehsendung. Ich war ja beim 10-jährigen Anstaltjubiläum.
Und da haben wir gezwungen.
Da habe ich mich geknebelt und gefesselt und in die Sendung. Ja. Nein, so war es gar nicht. Aber da haben wir auch, da war das ja Thema, ne? Auch dieses, genau. Bevor ihr angefangen habt damit, war die AfD zum Beispiel noch, glaube ich, unter 5% und zu dem Zeitpunkt war sie schon über 20. Sie ist dann nochmal unter 20 gerutscht. Nach diesem Potsdamer Treffen und dann ist sie aber wieder hochgeklettert. Und ja, klar, man stellt sich dann schon die Frage, wofür machen wir den ganzen Scheiß denn?
Also das war tatsächlich so eine Begleitung, weil wir haben ja dann nochmal diese Clips angeschaut von früher und wir waren ja wirklich bei der Geburt quasi dabei. Und da war damals auch Alfred Dorfer dabei. Ja, genau, das war wirklich damals, haben wir auch uns gestritten, wer ist denn schuld daran, ne? Dass dieses Baby, haben wir es damals, wir haben so ein, als so ein recht renitentes Baby, das da auf dem Tisch steht und das hat die Storch gebracht, war der große Gag damals. Und wer daran schuld ist. Und dann stand eben auch so ein österreichischer Kabarettist Alfred Dorfer da und den haben wir halt gefragt, wie habt ihr das gemacht mit der FPÖ? Und dann konnte er uns keine Hoffnung machen und es ist fast genauso gekommen.
Mann. Ja, ich habe in diesem 10-Jährigen euch, glaube ich, vorgeworfen, dass ihr einfach euren Job nicht gut genug gemacht habt.
Ja.
Weil ich bin eine sehr schlechte Gästin. Ich bin sehr unhöflich. Das ist natürlich Quatsch. Aber ich wollte eigentlich nur, bevor wir gleich mal so in unsere heutigen Themen einsteigen, ich wollte einmal sozusagen sicher gehen, dass du jetzt nicht bald den Pisspass machst.
Ah, ja. Weil das muss man vielleicht erklären für Menschen, die Volker Pisspass nicht mehr kennen. Ich weiß nicht genau, wie viele das sind. Volker Pisspass hat so auf dem, auf dem Höhepunkt gesagt, so jetzt reicht's. Jetzt, wenn ich jetzt weitermache, dann ist es kein Kabarett mehr, sondern ist es nur noch, also glaube ich, Wut. Also reine Wut. Und dann hat er halt gesagt, jetzt hört er auf. Eigentlich
was ich
schön,
total,
bevor man
ich finde auch,
rübergeht, ne?
Genau, also ich will ihn da gar nicht kritisieren, ich will dich nur knebeln und fesseln und in der Öffentlichkeit halten, ne? Weil es gibt ja viele Menschen, sehr viel mehr als drei, die Volker Pisspass nachtrauern als öffentliche Figur. Ich meine, der lebt ja noch und führt ein hoffentlich fröhliches und glückliches Leben abseits der Öffentlichkeit, was ich sehr weise von ihm finde auch.
Ja.
Aber es ist halt natürlich schade für die Kabarettlandschaft, das ist schade für die Menschen, es ist auf allen anderen Ebenen aber verständlich und irgendwie auch erstrebenswert, ne? Also man denkt, ich finde das irgendwie sehr gut, dass er das gemacht hat für sich selbst.
Ich auch, ich finde, dass das das Beispiel gibt und gleichzeitig habe ich die Trauer auch in mir, weil man bei manchen Dingen, das habe ich damals bei Dieter Hildebrand auch gemerkt, man guckt zu manchen Menschen, die man so, die das Leben begleitet haben, so als, was sagt er dazu? Nicht um zu sagen, ich sag genau das Gleiche, aber zumindest so eine kleine Struktur im Leben zu haben. Ach, das ist die Meinung hier und das ist die da und jetzt kann ich meine eigene basteln. Das war schon sehr wichtig, fand ich.
Ja. Wir kommen jetzt zu netten Dingen.
Sag doch mal was Nettes über
Die polizeiliche Kriminalstatistik. Und normalerweise ist das sozusagen eine Aufforderung an den jeweiligen Gast. Aber heute übernimmt das der Hamburger Innenminister Andi Grote.
wenn man die Zahl von Straftaten pro 100.000 Einwohner betrachtet und dann sich eine langfristige Entwicklung ansieht, dann kann man sagen, dass Deutschland eigentlich über die Jahrzehnte ein immer sichereres Land geworden ist.
Am Montag wurde die polizeiliche Kriminalstatistik für 2025 vorgestellt. Und sie birgt ein paar gute Nachrichten, zum Beispiel, dass die Straftaten insgesamt zurückgehen. Es gab sogar im Gegensatz zu den beiden Jahren davor einen Rückgang bei den Gewalttaten. Aber es wurden mehr Vergewaltigungen erfasst, was aber auch einfach bedeuten könnte, dass mehr Frauen, denn es betrifft ja vor allem Frauen, die Taten anzeigen. Fast die Hälfte der 2025 angezeigten Vergewaltigungen waren nämlich Taten aus den Jahren davor. Und es wird von einer so hohen Dunkelziffer ausgegangen, dass die Zahlen leider ohnehin nicht sehr aussagekräftig sind. Worüber jetzt natürlich mal wieder diskutiert wird, ist das hier.
Man kann hier aus der Statistik herauslesen, dass nichtdeutsche Tatverdächtige fast 43% ausmachen und deswegen deutlich überrepräsentiert sind.
Ja, der Bundesinnenminister weist auf den überproportional hohen Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger hin und wird dafür kritisiert.
Die türkische Gemeinde in Deutschland wirft dem Bundesinnenminister Stimmungsmache vor. Sie meint, wer fremd aussehe, werde häufiger kontrolliert und angezeigt als Einheimische. Dobrindt mache Migrantinnen und Migranten zum Sündenbock, sagt die linken Innenpolitikerin Bünger. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen Mihalic fordert den Minister auf, mehr für die Prävention zu tun, zum Beispiel die Bekämpfung von Armut voranzutreiben und mehr Sozialarbeit in den Schulen.
Und ich dachte, lass uns doch darüber mal reden. Das ist so ein richtig fröhliches, gute Laune-Thema. Nein, aber im Ernst, ja. ich finde, also es wird immer so gerne gesagt, und darüber redet ja niemand und es wird irgendwie totgeschwiegen bei allen, die eben nicht recht sind. Und vielleicht sollte man dieses Thema nicht zu jedem Zeitpunkt den Rechten überlassen. Also, was sagst du, sind die elenden Ausländer alle kriminell?
Ich finde ja immer so spannend, wenn diese Statistiken rauskommen, dass eigentlich der Tanz beginnt immer von vorn. Also immer werden die Zahlen benutzt, wie sie gerade. Also es ist ja im Grunde ein Verdachtsregister, sage ich mal, und eben keine Sozialforschung. Und man tut aber immer so, als wäre es Sozialforschung. Also als wäre das Abbild. So ist es und vergisst all die Dinge, die man da reinlesen müsste. Und also ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich kenne das jedes Mal, dieser Tanz um die Statistik, dass man sagt, was wird überhaupt erfasst? Warum wird das, was erfasst wird, erfasst? Was wird nicht erfasst? Und das, wenn man sich das alles fragt, dann zerfällt das meistens, diese große Aussage zerfällt meistens am Ende. Und dann bleibt nur noch das bestehen, was derjenige eben da rauslesen wollte.
Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich eine wichtige Unterscheidung. Und also was man ja erstmal festhalten kann, ist, unabhängig davon, also von den Proportionen sozusagen, ist es sehr, sehr wahrscheinlich, dass du als Mensch, der in Deutschland lebst, dass du in deinem ganzen Leben keinen einzigen nicht-deutschen Menschen in Deutschland triffst, der auch nur einer Straftat verdächtigt wird oder wurde. Es sind halt sowieso insgesamt einfach total wenige. Und sie sind aber überproportional vertreten. Also es gibt ja einige Dinge, die Erklärungen dafür sind. Ne? Zum Beispiel gibt es tatsächlich einen großen Unterschied dazwischen, wer wie viel angezeigt wird. Also sobald jemand in Anführungszeichen fremd aussieht, steigt die Bereitschaft, diese Menschen anzuzeigen.
Erheblich dann gibt sogar, ne? Habe ich gelesen. Ne?
Erheblich, tatsächlich, genau. Dann werden Menschen, die nicht deutsch genug aussehen, auch sehr viel mehr kontrolliert. Ne? Mhm. Und so. Also all diese Dinge. Und die werden dann immer, du hast schon recht, es fängt immer dieser selbe Tanz an. Und ich verstehe das irgendwie, weil Menschen ja ihre Weltsicht haben und sich sehr gerne darin bestätigt sehen, dass trifft, glaube ich, auf uns alle zu. Das heißt, wenn dann Zahlen kommen, dann stürzt man sich da sehr gerne drauf. So, ne? Das kann ich erstmal verstehen. Und dann wird eben, sobald man Erklärungen findet, die nicht beinhalten, dass Ausländer schlechte Menschen sind, wird gesagt, ja, ihr traut euch nicht darüber zu reden. Mhm. Ihr schweigt, ihr redet das schön. Ach, es sind nur in Anführungszeichen Einzelfälle und so. Ich kann das sozusagen als Taktik total nachvollziehen und die Frage ist so ein bisschen, wie man es durchbricht. Weil was dann ja auch gerne gesagt wird, ist, ja, klar, das sind nicht alles schlechte Menschen, aber wir können die nicht reinlassen, weil wir haben ja hier schon ein Problem mit Gewalt. So, dann müssen wir uns doch erstmal um, wieder in Anführungszeichen, unsere Gewalttäter kümmern, auch um Vergewaltiger und so. Wir haben doch unsere eigenen, warum holen wir uns noch neue rein? Und weißt du, da denke ich immer so ein bisschen, ja, okay, von mir aus, ich nehme das Argument an. Ich nehme das Argument an, aber nur von Männern, die alles tun, um die Gewalt gegenüber Frauen in Deutschland zu bekämpfen. Mhm. Also dann tut das doch. Dann brecht doch das Patriarchat auf. Weißt du? Mhm. Dann steht doch für Frauen ein. Dann glaubt doch Frauen, wenn ihnen was angetan wurde. Dann brecht doch diese Strukturen auf, die Frauen ungeschützt in dieser Gesellschaft sein lassen. So, dann tut das. Wenn ihr euch richtig, richtig verausgabt im Kampf gegen die Gewalt gegen Frauen in Deutschland, dann könnt ihr von mir aus sagen, ja, okay, wir können nicht mehr. Mehr schaffen wir nicht. Ich habe halt nur den leisen Verdacht, dass es dann gar nicht, dass ihr, ich meine jetzt gar nicht dich, aber ihr Menschen, die ihr das so gerne sagt, ne?
Ja, ja.
Dass ihr dann feststellen würdet, dass Herkunft nicht das eigentliche Problem ist.
Ja, das ist eine schöne Idee. Lass uns das probieren. Da bräuchten wir jetzt noch ein kleines Ministerium, das dann das auch überprüft, den jeweiligen Einsatz. Der muss ja auch wirklich nachgeprüft werden. Dann auch täglich eine kleine Berichtspflicht. Was hat man heute getan, um genau das zu verhindern? Ist ja auch ein bisschen so, bei uns wird es ja auch so gefordert, ne, lustigerweise, wir dürfen uns ja moralisch erst erheben, wenn wir alles richtig machen. Also so als eher linksgerichtete Leute müssen wir erstmal alles richtig machen, bevor wir zu irgendwas was sagen dürfen.
Also. Ja, kritisierst du die Idee gerade? Also nein, das sehe ich nicht so. Das sehe ich ehrlich gesagt gar nicht so, dass man alles richtig machen muss. Aber
ja,
man
eben,
kann
ich
nicht
auch
sagen,
nicht so. Ich sage nur, die Forderung ist im Raum.
Ja, ja, verstehe ich. Aber das würde sich, das, was ich gerade gesagt habe, würde sich ja da einfügen. Aber ich finde zum Beispiel nicht, dass man, wenn man jetzt sich für Klimaschutz einsetzt, dass man dann nie wieder in seinem Leben in ein Flugzeug steigen darf oder so.
Genau.
Ich würde aber schon sagen, dass wenn man sagt, hey, wir können uns keine Gewalttäter ins Land holen, dass man dann nicht gleichzeitig seine Frau schlagen sollte. So, verstehst du? Ja. Also ich sehe da so ein bisschen kleine Unterschiede. Und dann wäre ich noch ganz, sorry, du musst einhaken, wenn ich dich zu sehr vollquatsche.
Nee, mach doch bitte. Ich höre ja gern zu zurzeit. Das ist an einem Podcast vielleicht ein bisschen verschwendet, aber hey.
Nein, das
wenn
ist
ich
ja
eine Frau zuhöre,
sogar.
Ist doch jetzt vielleicht schon mal ein Ansatz.
Ach verdammt, ja, jetzt sind wir in der Situation natürlich blöd. Obwohl es schön ist. Heute als zuhörender Gast Klaus von Wagner.
Ja.
Gefällt mir gut.
Ich mag die Position sehr gerne.
Ja. Okay, aber dann tue ich das jetzt ganz kurz tatsächlich noch, zumindest dieser eine Gedanke, den ich, was ja eine große Rolle spielt bei dem Ausmaß, also dem statistischen Ausmaß an Gewalt, ist auch, dass Menschen in Armut leben. Das tun natürlich Zuwanderer, Zuwandererinnen sehr viel häufiger. Und es sind häufiger junge Männer. Junge Männer sind unabhängig von der Herkunft gewalttätiger als ältere Männer und Frauen. So, ne?
Ja.
Das heißt, das große Problem ist ein Verständnis von Männlichkeit. Und ich sage explizit nicht, das Problem sind Männer. Das fand ich tatsächlich auch in dieser ganzen Debatte über diesen Fall von Colin Fernandes und so, da finde ich, da gab es doch diesen Schlachtruf, ne? Es sind nicht alle Männer, aber es ist immer ein Mann. Ich bin da grundsätzlich bei, aber das Problem sind nicht Männer. Das Problem ist das Patriarchat. Das Problem sind die Machtstrukturen. Ne? Die müssen aufgebrochen werden. Und deswegen wäre es doch, also um jetzt nicht zu sagen, wir brauchen einfach nur ein Ministerium, das die Einzelpersonen aus der Zivilgesellschaft kontrolliert, sondern wir brauchen politische Lösungen. Wir müssen einfach was gegen diese Männlichkeitsbilder machen. Und dann ist es ja auch so absurd, dass einerseits sich Friedrich Merz hinstellt und das sofort auf migrantische Gewalt lenkt, wenn es um Männergewalt geht. Und andererseits auch Friedrich Merz ja einfach ein Patriarch ist.
Ja.
Beleidige ich ihn damit oder beleidige ich damit Patriarchen? Ich weiß es nicht. Ich höre jetzt mal auf zu reden. Mal gucken, wie lange du schweigen kannst.
Ich finde das alles vollkommen richtig. Insofern fand das spannend, wie schnell das umgeschlagen hat bei ihm in die Deutung. dass die Gewalt ja dann von Ausländern ausgeht. Also es scheint so ein dieser Ausweichschlag immer zu sein.
Das funktioniert ja auch, ne? Dieser Ausweichschlag immer wieder.
Immer wieder, ja.
Immer wieder auf Migration zu gehen. Das heißt, vielleicht ist der große Trick einfach, dass wir Friedrich Merz zum Feministen erziehen.
Ja, jetzt hat ja sogar schon Philipp Amthor gesagt, er ist Feminist. Insofern
hat er das? Hoffnung. Oh mein Gott, wie habe ich das verpasst?
Ja, da wurde, glaube ich, es war aber nur ein kurzer Ausschnitt, den ich gesehen habe. Also gerne nochmal gegenchecken. Da wurde die Debattenkultur, die er mit seiner Freundin hat, die sich wohl öfter mal politisch auch auf verschiedenen Seiten wiederfinden. Und dann hat er gesagt, ob er denn Feminist ist, wurde er gefragt. Und dann hat er, glaube ich, gesagt, welcher Mann ist das? Also jeder Mann sollte das sein oder so. Müsste man aber nochmal nachschauen, aber so in dem Rahmen.
Es ist wirklich erstaunlich, was für eine Sympathiekurve jemand innerhalb von 10 Sekunden in meiner Wahrnehmung hinlegen kann.
Er hat sich allerdings so ein Hintertürchen aufgemacht.
Nein!
Bevor du eben jetzt was schreibst, so einen kleinen Brief, ich verzeihe dir alles, was du bisher gemacht hast. Ich glaube, er hat gesagt, dann kommt es schon drauf an, wie man Feminismus definiert. Also das wäre dann die Lücke, die, also Scheunentor, große Lücke.
Ja. Ich meine, er hat natürlich nicht grundsätzlich, es ist ja häufig so, der Satz an sich ist ja nicht falsch.
Ja, ja.
Also der Satz an sich, dass man schon, also man kann ja Feminismus auch definieren, man will allen Männern den Pimmel abschneiden, so, dann würde ich auch sagen, da gehe ich jetzt auch nicht mit, weil es ist ja auch also, voll viel Arbeit und so, aber.
Nee, aber ich gehe bei dem Feminismus ja auch mit der, also ein bisschen hätte gern mehr Feminismus auch für mich selbst, das habe ich schon soweit verstanden, weil diese Ideen von Männlichkeit, die haben selber ja mir nicht gut getan auch. Also,
ja, ist das so? Strengen die dich an?
Ja, schon. Also es war schon immer so, es sind aber nur so Kleinigkeiten. Ich habe jetzt keine großes Leid zu beklagen, ne? Weil ich all die Vorteile genossen habe, die das so mit sich bringt. Und gleichzeitig sozusagen hat man in seiner Männlichkeit, also ich hätte gerne, dass Männlichkeit eben nicht nur als dieses Durchsetzung, Taten, Stärke, Muskeln und so, sondern ich hätte gern, dass Männlichkeit zum Beispiel bedeutet hätte, dass man mir beibringt, wie ich, wenn jemand mir gegenüber Emotionen äußert, dass ich dann zuhöre und meinen, wie sagt man, Discomfort aushalte und einfach nur präsent bin in dem Gespräch. Zum Beispiel. Das wäre für mich, wo ich sage, das wäre doch mal ein Frame für Männlichkeit, wenn man den Begriff überhaupt noch will. Ne?
Ich kann verstehen, dass du jetzt gerade ein bisschen gefangen bist in dem Willen, nicht zu jammerig zu klingen, ne? weil du natürlich die Vorteile hattest. Aber es ist halt ja trotzdem eine Wahrheit. Und über die wird tatsächlich, finde ich, zu wenig gesprochen, was das Patriarchat mit Männern an negativen Dingen macht. Also es gibt es ja auch statistisch belegbar, ne? Dass irgendwie die Selbstmordrate unter Männern viel höher ist, dass die Jungs in der Schule zurückfallen, dass es dass Männer halt auch wahnsinnig häufig Opfer von Gewalt werden, dass sie häufiger suchtkrank werden. Also das sind ja alles Wahrheiten. Mhm. Und die haben sicherlich nicht zuletzt damit zu tun, dass mit all diesen Privilegien auch Pflichten einhergehen. Und diese Pflichten sehen so aus, dass du eine bestimmte Rolle erfüllen musst, für die ja jetzt auch nicht jeder Mann gemacht ist, ne? Die nicht jedem Mann in den Schoß fällt und die auch nicht jeder Mann will. Also du musst dann der Versorger sein, du musst dann der Starke sein. Wer stark ist, spricht nicht über seine Gefühle. Wenn ich über seine Gefühle spricht, sie aber trotzdem hat, geht eventuell auch nicht in Therapie, wenn er es eigentlich sollte.
Ja.
Und im schlimmsten Fall, also es ist jetzt nicht so, dass das dann, sobald du über deine Gefühle nicht sprichst, bringst du dich um. Aber das scheint statistisch gesehen tatsächlich häufiger zu passieren und so. Das heißt, ich finde das schon interessant, von Männern zu hören, inwiefern sie darunter leiden.
Ja, ja, also ganz, ganz stark ist genau dieses, also nicht drüber sprechen und so heißt ja auch, also die Dinge mit sich selber ausmachen, das machen auch dann Männer untereinander, das heißt auch selbst wenn man dann miteinander spricht, dass man dann auch noch nicht mal sagt, unter Männern dann Dinge besprochen hat. Ich weiß nicht genau, ich habe keine Statistiken und auch keine Erfahrung, ich selber habe das halt erlebt, dass ich irgendwie aus einer Zeit komme, wo ich mich sehr so auf Arbeit gestürzt habe und da meine Expertise gemacht habe, ne, Kabarett, Satire. Aber diese Arbeit nicht, aufgelegt habe, auf Emotionen zu verstehen, zu besprechen, solche Geschichten. Und ich habe das Gefühl, ich hoffe, dass es den Generationen jetzt besser geht, weil sie so Vokabular haben, wie man über Gefühle spricht, wie man Beziehungen benennt, also überhaupt Worte dafür findet. Ich erinnere noch an eine Zeit, da habe ich keine Worte gefunden für das, was in mir ist. Vielleicht hätte ich mit unter Anleitung die da auch damals schon gefunden. Ich habe das Gefühl, dass das so Informationen, wie man eben in Streits umgeht oder wie man mit seinen eigenen Gefühlen umgeht, dass die jetzt mehr available sind. Aber das kann auch täuschen, das weiß ich jetzt nicht, als damals. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Aber ich bin auch noch am Anfang. Ich tapse auch, wie du merkst.
Ey, ja, du wirkst nicht so tapsend auf mich, aber ich glaube, es wäre auch etwas zu optimistisch zu glauben, dass sich das innerhalb von einer Generation, also wenn man jetzt, ne, wenn du jetzt über die Jüngeren sprichst, auflösen würde, weil das Vokabular, Worte sind wichtig, Vorbilder sind aber auch wichtig. Mhm. Also ich denke ja immer, ach, wäre mal die ganze Generation über uns in Therapie gegangen, dann müsste unsere Generation das vielleicht nicht tun. Ne? Und das trifft natürlich, da gibt es ja durchaus große Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Denke auch, also wenn du einen Vater hast, der über Gefühle sprechen kann, dann fällt es dir als Sohn vielleicht auch leichter.
Yes.
Ne? Insofern ist es dann vielleicht auch noch ein bisschen eine Aufgabe, das vorzuleben für die, die nach euch kommen in diesem Fall, sage ich jetzt,
weil das nicht weiter
relativ unmähnlich bin.
Aber dieses Weiterreichen, genau, das zu stoppen, ist, kann ja auch eine schöne Lebensaufgabe sein. Ne? Aber also ich beschwere mich da gar nicht. Ich finde das ganz, ganz spannende Zeit. Gleichzeitig ist es auch sehr, wie du sagst, die Rollenbilder, so ein paar mehr wäre nicht schlecht.
Ja.
Weil es kürzt dann doch manches ab.
Ich finde das ganz schön, wie wir innerhalb von relativ kurzer Zeit von einem irgendwie auch sehr trockenen Thema wie der polizeilichen Kriminalstatistik zu einer schönen Lebensaufgabe gekommen sind. Ich finde es super. Ja. Und von der Männlichkeitskrise, über die wir gerade gesprochen haben, ist es nur ein kurzer Weg zum heutigen Podcast-Tipp. Nicht, weil Olaf Schubert und Stefan Ludwig Männer sind, sondern weil sie in ihrem Podcast über Krisen reden.
Bosettis Woche Podcast-Tipp.
Die schönsten Krisen mit Olaf Schubert und Stefan Ludwig.
Momentan steckt so viel in der Krise.
Ja, die Wirtschaft.
Die Bundeswehr.
Die Finanzen.
Sogar die Skorpions.
Und das alles werden wir klären, Olaf.
Ja, denn Krisen können verbinden. Meine Ehekrise war die beste Zeit unserer Beziehung, weil wir uns dann nämlich mal nicht egal waren.
Wir geben Tipps für schwierige Situationen.
Genau, was ist besser, besoffen Auto zu fahren oder ins Taxi zu kotzen?
Krise kann auch eine Chance sein.
Jeder hat eine, also nutze sie.
Wir nehmen euch an der Hand.
Nein, wir ziehen euch an den Ohren.
Ach ja?
Naja, es ist ja was zum Hören.
Stimmt, das ist ein Podcast.
Genau.
Die schönsten Krisen. Jeden Montag in ARD Sounds und überall, wo es Podcasts gibt.
Ja, guck an, jetzt gibt's schon Podcasts, in denen zwei Männer über ihre Krisen sprechen. Das hat sich jetzt thematisch aber sehr gut eingefügt. Hört euch das an in ARD Sounds. Und wir kommen hier auch zur nächsten Krise. Und zwar zu der des momentan wohl meist diskutierten Tieres Deutschlands. Ich habe festgestellt, dass wir eine Rubrik haben, die auf etwas morbide, also morbide weiß ich ja noch nicht, weiß noch nicht, wie es ausgeht, Art und Weise sehr gut dazu passt.
Liegen geblieben.
Ich habe mich lange dagegen gewehrt, aber ich möchte doch über
ich Timmy nicht gelacht.
Reden. Nein, du hast so, so Unwohlsein räuspern.
Ja, ja. Ja. Schön. So meine Ambivalenz.
Ja, genau. Ja, bevor wir einsteigen, lass uns erstmal ganz kurz den Meeresbiologen Fabian Ritter dazu hören.
Timmy, der Buckelwal, ist ein Opfer von uns Menschen geworden, weil er sich in einem Netz verheddert hat. Und erst so ist er in diese Lage gekommen. Er steht dabei aber nur für, ist nur ein Individuum von mehreren hunderttausend Walen und Delfinen, die jedes Jahr in der Fischerei umkommen. Und das müsste uns eigentlich auch zu denken geben. Natürlich aber auch unser genereller Umgang mit der Natur.
Also, ein Buckelwal hat sich in die Ostsee verirrt, das haben wirklich alle mitbekommen, glaube ich, ne? Und er findet seit Wochen nicht mal aus einer Bucht heraus. Diverse Rettungsversuche sind gescheitert. Bevor wir darüber sprechen, möchte ich erwähnen, dass heute Mittwoch ist. Also bei dieser Aufnahme ist Mittwoch und zwei Tage später am Freitag werden wir diese Folge erst in die Welt hinaus schicken. Ich weiß also nicht, ne? Es kann sein, dass er bis dahin endgültig gerettet wurde oder aber auch endgültig verloren ist. So, du Räusperer, hast du das verfolgt? Ist das?
Ich wollte es zuerst nicht mitbekommen. Ich habe mich aktiv dagegen gewehrt. Und dann finde ich, je mehr ich jetzt dann, weil du gesagt hast, du möchtest drüber reden, habe ich mir nochmal angeschaut. Und je mehr ich mir das angeschaut habe, desto spannender ist das, weil es ja nicht um den Wal geht, aber es ist, also ich würde so als, wenn man jetzt ein Kabarettprogramm machen würde oder ein Film, ist das ein toller Kristallisationspunkt für all die Dinge, die da nun stattfinden. Also ob das irgendwelche komischen YouTuber sind, die da hinfahren und die Rettung eigentlich mehr behindern, weil sie sich selber filmen wollen, wie sie mit dem Wal umgehen. Oder eben der Umgang der Menschen, diese Doppelmoral. Ne? Also ein so ein Tier, da schütten wir unser ganzes Herzblut aus, während ne? sehr, sehr viele andere Tiere gegessen werden. Das hat ja nun auch schon jeder gesagt. Also es ist ein spannender Kristallisationspunkt aus so einer künstlerischen Sicht jetzt gesehen.
Ja, deswegen habe ich dem auch nachgegeben, weil ich hatte dasselbe Gefühl, ne? Ich kam mir so ein bisschen doof vor, weil ich habe dann schon auch irgendwie, ich habe es irgendwo gelesen relativ früh und dachte, oh nein, ich hoffe, der wird gerettet. Und dann habe ich auch gedacht, wie absurd. Also irgendwie, klar, irgendwie ist es erstmal richtig. Du siehst ein leidendes, vielleicht sterbendes Lebewesen, du möchtest, dass das gerettet wird. Das ist ja nicht falsch, ne?
Ja.
Aber zugleich rotten wir halt irgendwie bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten am Tag aus.
Ja.
Und das hält mich jetzt nachts ja auch nicht ständig wach, erschreckenderweise.
Ja.
So.
Ja.
Also ist irgendwie absurd. Aber dann habe ich auch gedacht, man kann anhand dieser Geschichte vielleicht nicht so viel über Wale, aber doch irgendwie etwas über Menschen lernen. Ne?
Ja, finde ich auch.
Ich habe mal versucht, für mich was Positives darauf rauszuziehen. Und das wäre, Menschen sind empathisch. Was auch schon, dass das eine große Neuigkeit ist. Ne?
Also sie haben die Fähigkeit zur Empathie.
Und unter bestimmten Bedingungen.
Ja, ja. Genau. Wollte gerade sagen, wenn es nicht so weh tut, so ein bisschen entfernt,
und
man muss ja nicht selber retten.
Wenn es einfach ist, das ist, glaube ich, ein großer Faktor. Also du hast dieses große, faszinierende Lebewesen, zu dem du außer Faszination aber ja auch kein Verhältnis hast. Also das hat nicht gestern gesagt, hey, ich finde die Wärmepumpe gut oder so. Also weißt du hast nicht, das nervt dich auf keiner Ebene, das stellt dein Lebenswandel nicht in Frage. Also du kannst es angucken und denkst, boah, und denkst irgendwie, ach, sowas sollte nicht sterben. Und dann ist es natürlich einfach, dafür zu sein. Das ist wie in so Katastrophenfilmen. Es ist so ein Einzelschicksal, ne?
Ja.
Die ganze Welt geht unter und du bist aber am Ende glücklich, wenn die eine, die Hauptfigur, überlebt. So, das ist irgendwie absurd.
Und man kann sich auch als Retter inszenieren. Also der Mensch ist ja im Grunde schuld an der Situation, wie wir gerade gehört haben, ne, mit dem Fischernetz und so. Das ist ja, der Mensch hat eingegriffen mal wieder. Und jetzt kann er aber die Situation, jetzt kann er retten. Jetzt kann er die technische Überlegenheit, was da vorgeschlagen worden ist, vom Helikopter bis hin zu diesen Luftkissengeschichten, die oder sowas. Aber da müsste man, das habe ich nicht genau verfolgt, was
ja,
da
ich an Lösungsmöglichkeiten. Auch nicht.
Aber es ist oftmals wieder die technische Lösung auch. Und dann hat man das Gefühl, man hat sich da ein bisschen, gerettet, frei gemacht von diesen ganzen anderen Verfehlungen, die man sonst immer hat. Und wenn man diesen einen Wal rettet.
Und du warst es ja auch nicht persönlich. Also vermutlich war es nicht dein Fischernetz. Ich weiß nicht, wie aktiv du da so bist mit Fischernetzen.
Ach so, in letzter Zeit habe ich das ein bisschen weniger gemacht.
Okay, beruhigend. In den letzten Wochen, seit diese Sache mit dem Buckelwal passiert ist. Ja,
ja, das habe ich dann gelassen, weil ich habe auch kein Fischernetz mehr.
Der blöde Wal hat mein Netz kaputt gemacht.
Ja, genau, da redet niemand drüber.
Ja, wir haben ihm einen Namen gegeben, auch so Verniedlichung, ne? Also so es ist eigentlich eher Vermenschlichung, ne? Was man ja sonst nur mit Haustieren tut, die ja auch darauf hören. Timmy hört ja gar nicht, ist mir aufgefallen, ne? Also dem hat ja vermutlich schon jemand gesagt, Timmy schwimm und er tut's gar nicht. Aber er wird er ist die Hauptfigur.
Er ist die Hauptfigur, er ist ein Protagonist, ein klarer Kennbarer. Ich fände es übrigens ganz spannend, jetzt mal nur mal als Idee, ist halt mal gerade gekommen, weiß nicht, wo es hingeht, wenn man sozusagen jetzt, also Hühnern oder Schweinen, die dann jeweils auf dem Teller der Menschen landen, wenn man die den individuellen Namen auch dann sagt, wie das Schnitzel heißt. Weiß nicht, ob das was verändert vielleicht. Du isst gerade Walter.
Ja. Ach so, aber Walter ist aber nicht süß genug.
Hast du keine Empathie für Walter?
Es geht, also...
Du isst gerade Sarah, das Huhn. Vielleicht ist näher dran?
Ja, danke, dass du das Huhn mit meinem Namen assoziierst.
Ja, stimmt. Das ist jetzt aus dem Affekt heraus. Was sagt so viel über mich aus?
Nee, aber weißt du, ich habe ja so ein bisschen kurzer Exkurs. Wir kommen ganz kurz, wir kommen gleich wieder zu dem Wal, ne? Aber so die Sache mit den Namen. Ich habe ja eine neue Theorie aufgestellt, weil es gibt ja die...
Das wusste ich noch gar nicht.
Ja.
Sag mal.
Es gibt ja diese Opa- und Oma-Namen, die zum Teil ja dann wiederkommen, ne? Und dann werden die Babys wieder so genannt. Und ich finde es nach wie vor aber wahnsinnig schwierig, mir ein Baby namens Eberhard vorzustellen. Irgendwie denke ich, kann doch nicht ein Baby Eberhard heißen. Und deswegen habe ich jetzt die Theorie, dass das auch nie so war. Dass auch früher, die hießen nicht Eberhard als Baby, die wurden mit 60 so genannt.
Das kann ich total nachvollziehen.
Die hießen Paul,
da sind wir was und mit 60 wurden die zu Eberhard.
Ne? Ja. Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, okay, aber kurz zurück zu dem Wal. Wo im alles in der Welt waren wir denn jetzt bei dem? Ja, stimmt, nee, genau. Tieren, die gegessen werden, Namen geben.
Zum Beispiel.
Ich fände es gut. Nur die Frage ist, wer macht es? Weil es ist natürlich nicht verkaufsfördernd.
Großer Verwaltungsaufwand. Ja, das stimmt natürlich.
Das auch. Ja. Das stimmt. Muss ja auch irgendwie nicht.
Aber vielleicht ist genau das der Aufwand, weißt du, wo man sagt, ja, das geht nicht mehr. Sorry, wir können nicht jeden Tier einen Namen geben. Wir müssen aber per Gesetz jetzt, das ist zu aufwendig, große Bürokratie, dann lassen wir doch das mit den Tieren essen, vielleicht mal.
Ja, das wäre schön. Dann könnten auch all die Parteien, die Bürokratieabbau brüllen, das sind glaube ich alle. Müssten sich demnach auch sofort gegen Fleischkonsum stellen. Wir sind noch was Großem auf der Spur. Das ist die Lösung.
Ich glaube, wir haben die Lösung für alles so langsam.
Wir haben die Lösung für alles. Ich will mal ganz kurz auf Empathie kommen, weil natürlich kann man das, also wir können jetzt sehr selbstkritisch sein, ne, und sagen, ach, so absurd, dann ist es halt, haben wir den Protagonisten Timmy, mit dem haben wir dann Empathie, mit den anderen nicht und so. Aber wenn man jetzt mal erstmal akzeptiert, dass der Mensch so tickt, denn so scheint es ja zu sein, dann finde ich, kann man zwei Dinge daraus lesen. Also erstmal tatsächlich, Menschen sind die sind nicht nur empathisch potenziell, sondern sie sind auch durch Empathie mobilisierbar. Das ist ja eigentlich erstmal eine gute Nachricht. Und sie sind in dieser Geschichte ja auch auf zwei Ebenen empathisch, wenn man jetzt Empathie einfach mal als Verbindung zu anderen Lebewesen betrachtet. Einmal mit dem Wal, aber die Geschichte um den Wal ist ja nicht zuletzt eine Geschichte, weil sie eine Geschichte ist, um es jetzt mal unnötig kompliziert zu formulieren. Also wir reden jetzt tatsächlich nicht darüber, weil dieser Wal in dieser Bucht liegt. Wir reden gerade darüber, weil so viele Leute darüber reden und weil Leute dahin fahren und weil das so viele Leute interessiert. Deswegen reden wir darüber. Also die Geschichte ist nicht der Wal alleine, das war am Anfang so, aber jetzt ist die Geschichte die Tatsache, dass es so groß geworden ist. Das ist die Geschichte sozusagen. Ne? Das tun, glaube ich, auch viele andere, reden auch darüber, wie krass das ist, dass sich so viele Menschen dafür interessieren. Und das bedeutet ja auch, uns ist nicht egal, wenn ein Lebewesen leidet, und uns ist nicht egal, wofür sich alle anderen Menschen interessieren. Und ich glaube, dass das nicht uninteressant ist für politische Erzählungen. Deswegen wollte ich drüber reden, weißt du?
Spannend. Ich würde jetzt gleich mal, also ich finde es schön und dann ist bei mir sofort der Gedanke, was ist dann aber bei, weil das ja ein Thema ist, ein Protagonist, übersichtlich. Rettung, ja, nein, also und Dauer, jetzt ist länger als gedacht, aber so grundsätzlich überschaubarer Zeitrahmen und überschaubarer Aufwand, der einen selber nicht betrifft. Wenn man das jetzt auf die Klimakrisendebatte überträgt, wird es schwieriger, weil man ja eigentlich auch, man hätte auch genug Tiere, die unter dem Temperaturdruck leiden. Man hat bloß nicht so einfache Protagonisten, man hat nicht so einfache, so eine Maßnahme, die einen selber nicht betrifft. Insofern, auf welche politischen Dinge würdest du es denn gerne übertragen? Also ich hätte jetzt gerne auf die Klimakrise übertragen.
Ja, du fragst jetzt nach der Übersetzung. Hm? Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich finde aber jetzt so im Sinne der Arbeitsteilung, dass ich habe die Theorie aufgestellt, ja, Klaus.
Gut.
Okay. Daher könntest du doch jetzt mal sagen, wie man das auf politische Kommunikation überträgt und damit dem gesamten Populismus den Wind aus den Segeln nimmt und unsere politische Debatte heilt. Also den kleinen Teil, den könntest du doch jetzt.
Den könnte ich machen. Ich bin da gleich wieder der Bedenkenträger, weil ich weiß, dass die aus der rechten und rechtsextremen Ecke das auch nutzen. Ne? Also die Debatte über Kinderrechte schützen, aber auch Tierschutz ist schon auch so ein Talking Point, um einfach Menschen, die nicht so politisch sind, zu politisieren. Das wissen die auch. Also das machen die auch schon. Insofern müssten wir mal gucken, wie wir es, sagen wir mal, von einer menschenfreundlicheren Seite aus nutzen. Die Empathie.
Ja, ich habe ja auch, also wenn ich die Lösung hätte, ne, dafür, dann wäre ja alles gut. Dann könnte man die einmal in die Welt posaunen und alle würden sagen, ach krass, ja stimmt. So kann man das auf komplexere, langwierigere und unbequemere Sachverhalte anwenden. Aha.
Ja.
Und dann wäre das alles ganz toll. Die Lösung habe ich natürlich nicht. Ich glaube, dass es ganz gut ist, uns und andere Menschen daran zu erinnern, dass eine grundsätzliche Empathiefähigkeit da ist.
Ja.
Und Politik,
man sie aktivieren
ist jetzt,
kann.
Genau. Es ist jetzt ja auch kein neues Phänomen, dass Politik und politischer Wandel und so, dass das alles ein Momentum braucht und eine Kraft, von der man nicht immer genau weiß, wo sie genau in dem Moment herkommt. Ne? Aber ja, ich weiß es auch nicht. Ich hab den Verdacht, dass wir das Problem nicht lösen werden heute. Ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass, ne, wenn ich dir so eine Steilvorlage, dass du dann sagst, ach krass, und dann könnte man das ja einfach so auf die Klimakrise anwenden und vielleicht auch auf die Migrationsdebatte und dann hätten wir es doch.
Ich glaube, es wurde ja in Teilen auch immer wieder gemacht. Es wurde dann immer wieder zugeschüttet. Also ich glaube, dass ja schon geschafft worden ist, dass die Klimakrise ja, also sagen wir mal so, vor Corona ja durchaus ja an Momentum und Fahrt gewonnen hat, weil sich immer mehr Menschen damit beschäftigt haben, weil immer mehr dazu Stellung genommen und es wurde immer größer und es hat ja auch viel trotzdem bewegt. Also das ist schon, die Frage ist immer, wie man sowas ganz lang erhält und in die Institutionen einbaut, die das dann nicht im Nachhinein wieder ausbremsen und so, da wird es ja dann komplex. Aber ich glaube auch,
das Problem sind die Gegenkräfte.
Ja.
Ne, die das ja aktiv verhindern wollen, also die ja den Diskurs kapern und
Beharrungskräfte haben, die stärker sind, ne?
Genau. Als
sozusagen dieses Momentum.
Ja, genau. Vor allen Dingen, weil die Kraft dagegen hat es ja leichter. Klimakrise ist das perfekte Beispiel, ne? Man sagt, hier, guckt mal, folgendes Problem, lösbar, bisschen unbequem. Und die anderen müssen ja nur sagen, unbequem, 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 guck mal, hört auf uns, dann ist es bequem und dann macht man so ein Momentum natürlich sehr leicht kaputt. Ich glaube tatsächlich auch, also wenn wir das jetzt mal auf den armen Wahl-Timmy, der dafür jetzt herhalten muss, anwenden, wenn der jetzt da noch eine Weile liegen würde, nach einer Weile würden, und wenn der, sagen wir mal, eine etwas größere Rolle tatsächlich politisch spielen würde, ne?
Ja.
Dann würde auch das passieren. Dann würde irgendwann über den Sozialschmarotzer Timmy geschimpft werden, der da nur faul rumliegt und Ressourcen für sich in Anspruch nimmt, obwohl er nie was geleistet und nie eingezahlt hat. Weißt du? Also.
Ja, das ist ja auch Landtagswahl bei, glaube ich, in Mecklenburg-Vorpommern. Das könnte durchaus noch, wenn er länger liegt, ein Landtagswahlkampfthema werden. Wenn es nicht sogar schon eins ist.
Obwohl das schon sehr lustig wäre, wenn dieser Wal eine Wahl entscheiden würde.
Mhm.
Das wäre aus so vielen Gründen schön. Allein schon aus poetischen.
Aus poetischen Gründen. Ich wollte da auch keinen Wortwitz machen, aber so wie du es ausgedrückt hast, finde ich.
Geht's noch gerade durch?
Der ist gut. Also ist schön.
Na gut. Ja. Ja, ich weiß es nicht, ob es lösbar ist. Also die Frage ist am Ende nicht nur, ob man Momentum kreiert, weil ich glaube, dass das ganz schwierig ist. Also ich glaube, dass das nur in bestimmten, da muss irgendwie, irgendwie, es muss was Bestimmtes passieren, es muss eine Bereitschaft da sein. Es muss so ein bisschen Magie hinzugefügt werden und dann kann so ein Momentum kreiert werden, aber man kann es, glaube ich, nicht machen, weil man das gerade gut findet.
Ja.
Also ich glaube, ich weiß nicht, also so diese ganze Fridays for Future Hochzeit, ne, und dann die, sagen wir mal, vorletzte Bundestagswahl, so zu der Zeit, da gab es dieses Momentum.
Mhm.
Aber man kann das, hat man jetzt zum Beispiel bei der letzten Bundestagswahl gesehen, wo, glaube ich, Robert Habeck das durchaus versucht hat. Man kann es auch nicht wieder erschaffen, weil man das jetzt gerade möchte. Das geht vermutlich nicht. Aber grundsätzlich kann Momentum entstehen und es kann eine Kraft daraus entstehen und es kann eine, ich glaube, dass Empathie eine große Rolle dabei spielen kann. Die große Frage ist tatsächlich eigentlich nur, wie man gegen die destruktiven Kräfte ankommt. Ich weiß aber nicht, ob Timmy derjenige ist, der uns da die Antwort geben kann.
Nee, vielleicht ist er sogar jemand, der die verhindert, weil so Timmy ist, kann ja auch eine wunderschöne Ablenkung sein von der, also wir haben ja ein Massenaussterben an Spezies auf diesem Planeten, also Artensterben, also das wirklich, also Biodiversitätskrise, das weiß eigentlich jeder oder müsste jeder wissen. Und wenn wir dann Timmy gerettet haben, hat man das Gefühl, so schlimm ist doch nicht, ne? Jetzt haben wir mal Buckelwal gerettet und das ist so ein bisschen wie, als Merkel Kanzlerin wurde, dann war der Feminismus doch auch, dann sind wir damit doch auch fertig. Also so
kann auch
eine große Ablenkung sein, ne?
Ja, das meinte ich eben mit diesen Katastrophenfilmen. Da finde ich das immer so interessant, wenn dann irgendwie die eine Familie, die eine Hauptfigur, wer auch immer, wird gerettet und dann ist so am Ende alles gut. Aber es sind wahrscheinlich auch Millionen Menschen gestorben. Die interessieren uns aber faktisch nicht. Also wir gehen glücklich aus dem Film raus. Und aus diesem Film Timmy der Wal gehen wir, wenn er gerettet wird, auch glücklich raus. Und wir werden am Tag danach nicht mehr an diese, was habe ich eben gesagt, bis zu 150 Tier- und Pflanzenarten, die am Tag ausgerottet werden. Also Pflanzenarten und Tierarten, ne? Nicht Tiere.
Ja.
So.
Ja.
An die werden wir faktisch dann nicht denken. Das ist so.
Das ist und, so.
Ja,
das ist,
also.
Worüber wir noch nicht gesprochen haben übrigens in dem Zusammenhang ist, dass das ja eigentlich mit dem Wal und dem Buckelwal, das ist ja eigentlich der Plotpoint von Star Trek 4, dem Film. Weiß nicht, ob dir das bewusst ist.
Ich bin da jetzt nicht so.
Hab ich dich erwischt?
Mega. Da kann ich jetzt gar nicht.
Also der Plot von Star Trek 4 ist eine Zeitreise. Und warum kommen Kirk und Spock zurück auf die Erde, in die Gegenwart quasi? So, weil sie Buckelwale brauchen. Weil die sind nämlich in ihrer Zukunft ausgestorben. Aber es bedroht eine böse Sonde die Erde in der Zukunft. Und diese Sonde spricht nur Wal. Und zwar Buckelwalisch. Und deswegen müssen sie in der Zeit zurückreisen, um Buckelwale, die letzten zwei, die es damals, also in diesem Film gab, um in die Zukunft zu transportieren.
Das hast du dir gerade ausgedacht.
Das wollte ich an der Stelle nur mal sagen. Das ist so ein Wissen, mit dem ich täglich spazieren gehe. Das ist auch etwas belastend.
Ich glaube dir kein Wort, das hast du dir gerade ausgedacht.
Nein.
Wirklich?
Kannst nachgucken. Die Faktenchecker sind wahrscheinlich parallel schon am Checken. Aber das ist in meiner Erinnerung der Plot von Star Trek 4, dem Film.
Ey, wenn du dich irrst, dann wirst du zerstört wahrscheinlich in den Kommentaren. Ja, aber ich meine, das ist doch, dann wissen wir jetzt wenigstens, wie die Geschichte ausgeht. Er wird einfach eines Tages weggebeamt. Er wird einfach, er liegt da nicht grundlos.
Ja.
So. Er soll da sein und er wird einfach irgendwann in den nächsten Tagen oder Wochen wird er wupp weg sein und alle werden sagen, krass, was ist los? Und du hast es vorausgesagt.
Das
wie
war
schön.
Also damals halt eine schöne Öko, wir müssen die Natur schützen. Story, ja, die sie sich da ausgedacht haben. Und der Film ist noch dazu lustig. Also.
Ist das schön. Ja, guck mal, dann haben wir ja, also wir haben die politische Debatte haben wir nicht ganz gelöst, aber wir haben zumindest die Geschichte um Timmy den Wal gelöst. Das finde ich sehr, sehr gut. Und dann können wir jetzt nämlich guten Gewissens hierzu kommen.
Eine letzte Frage.
Am Schluss einer jeden Folge stellen wir uns gegenseitig eine Frage. Also ich dir eine, du mir eine und du darfst entscheiden, wer von uns anfängt.
Ah, dann stelle ich dir die Frage.
Okay.
Hab gleich ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, das war sehr egoistisch. Aber ich wollte wissen, welches Buch deine Art zu denken verändert hat. Es muss nicht am meisten sein, dass diese Reihenfolge
pusht,
aber...
Oh Gott, ah, da bin ich ganz,
Das wollte ich nicht. Ich wollte dich jetzt nicht sprachlos machen in deinem eigenen Podcast.
Ich höre ja sehr gerne zu im Moment.
Das ist,
Wo?
Du kannst auch mir die Frage stellen und parallel überlegen, während ich versuche zu antworten.
Ich stelle sie dir sehr gerne auch. Ich glaube aber, dass ich keine Antwort auf diese Frage habe, weil ich ich habe nicht das eine Buch gelesen und das hat mein Denken geprägt. Ne? Okay. Ich habe nicht irgendwie, ich kann dir sagen, welches Buch ich gerade lese.
Oh, das ist auch schön.
Ja, In den Flügeln das Licht. Von Aydin Halimi, den ich von der Bühne kenne und der ein Freund von mir ist. Und es geht um den Iran und es ist sehr berührend und wunderschön und ihr solltet das alle lesen an dieser Stelle. Also Werbung für das Buch, das ich lese.
Ich glaube, du darfst im öffentlich-rechtlichen Kontext nie sagen, lest das Buch, sondern ich lese es und ich würde es auch wieder kaufen oder sowas.
Ich würde es danach auch einfach nochmal lesen, aber es wird euch bestimmt überhaupt nicht gefallen. Es ist schrecklich, es ist schlecht geschrieben, es ist furchtbar. Aber ich finde es, also ich mag's. So. Ja, genau. Übrigens auch so ein unabhängig von Büchern jetzt, aber auch nach Auftritten, aber auch nach Büchern kann man das sagen, wenn man das Ich betont. Ich mag's, dann ist es eigentlich eine Beleidigung. Ist dir das mal aufgefallen? Also man sagt nicht irgendwie, ich mag dein Buch. Sondern man sagt, also ich mag dein Buch. So, schon klar, dass alle anderen es hassen, aber naja, gut.
Das stimmt.
Das prägt mein Denken in diesem Moment natürlich, weil es Einsicht gibt in eine sehr persönliche Geschichte auf einem Gebiet, das uns sonst politisch interessiert, ne? So. Also, ich find's toll. Aber ja, hey, ich habe gar keine gute Frage für dich, deswegen stelle ich dir die einfach, weil manchmal denkt man sich ja selber Fragen aus, auf die man selbst eine gute Antwort hat, da baue ich jetzt drauf. Sag mal, welches Buch hat denn dein Denken verändert?
So ein bisschen habe ich schon antizipiert, muss ich ehrlich sagen. Bei mir war es wirklich, ich sage ja immer Piketty, weil ich es immer gesagt habe, er heißt Piketty, Thomas Piketty. aber ich hatte nie Französisch und das war für mich wirklich dieses Gerechtigkeitsungleichheitsthema und Vermögensthema. Das war das Kapital im 21. Jahrhundert. Das war, glaube ich, schon 2013, 14, weiß ich nicht. Aber seitdem hat mich das Thema nicht mehr losgelassen. Also bis heute. Er schreibt ja immer mehr Bücher auch, also die werden auch zunehmend dünner, habe ich das Gefühl, damit dann auch Leute die wirklich lesen, weil das war schon ein Schinken. Aber toll geschrieben, tolle Zahlen zusammen über Ungleichheit auf der Welt und mich hat das nicht mehr losgelassen, dieses Gerechtigkeitsthema, Verteilung auf der Welt. Also da alles, all die Debatten, die wir haben, Vermögensteuer und Erbschaftssteuer und dieses Gefühl eben, dass sich da so eine Adelsschicht bildet, die sich das Geld und politische Macht gegenseitig vererbt. Das hat mich nicht mehr losgelassen. Also weiß nicht warum, aber das hat mich getroffen.
Sehr schön. Also dir hat's gefallen, ja?
Du würdest
es jetzt aber
gefallen.
Nicht, genau.
Also.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob man an dieser Stelle sagen kann, darüber. Wir müssen ja nicht sagen, ihr müsst seine Bücher lesen, aber. Sagen wir mal so, es ist ein Thema, über das man sich ganz, ganz dringend informieren sollte. Ja. Und wenn man es vorher nicht getan hat, ja, dann verändert es die Weltsicht. Das ist so.
Finde ich auch. Also man sieht so, das ist so im Kern von so vielen Debatten, dieses Gerechtigkeitsthema. Und
es erklärt auch, es erklärt auch, warum so viele Debatten so laufen, wie sie laufen.
Richtig. Ja?
Also ich glaube auch, zum Verständnis der Welt sei das sehr, sehr empfohlen.
Ja.
Damit kommen wir auch schon zum Schluss für heute. Das war Bosettis Woche für heute. Wenn ihr diese Folge mochtet, dürft ihr wie immer gerne schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Wenn ihr diese Folge nicht mochtet, dann dürft ihr wie immer sehr gerne nicht schreiben an bosettiswoche@ndr.de. Ihr dürft Bosettis Woche abonnieren und ihr dürft in 2 Wochen am 8. Mai wieder zuhören, denn dann kommt die nächste Folge mit Urban Priol. Worauf ich sehr gespannt bin. Das wird bestimmt sehr cool. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Klaus.
Sehr gerne oder nicht da war, aber zumindest präsent, ne?
Ja, unter dem Tisch versteckt, aber wir konnten ja trotzdem miteinander reden.
Jetzt kann ich ja wieder rauskommen.
Warte mal. Ja, oh, ja. Meine Beine, du kannst dich jetzt entfalten. Genau. Mhm. Alles klar, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder entfaltet und ohne Tisch und in echt. Und bis bald.
Das hoffe ich auch und vielen Dank.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ein Podcast vom NDR. Alle 2 Wochen neu.